Nathalie Stüben, ohne Alkohol, die beste Entscheidung meines Lebens. Erkenntnisse, die ich gern früher gehabt hätte. Gelesen von Michael Winter und Heiner Lenz.
Gehörst du auch zu den Menschen, die gerne mal ein Bierchen oder einen Gin Tonic trinken? Mach doch nichts, du bist schließlich kein Alkoholiker. Jeder weiß doch, das sind ungepflegte Leute, die morgens zitternd aufwachen und sich erst einmal einen ordentlichen Schluck Wodka genehmigen. Menschen, die die Kontrolle über ihr Leben verloren haben und nur noch einen Schritt von der Obdachlosigkeit entfernt sind. Man erkennt sie an ihrer Fahne, dem aufgedunsenen Gesicht und ihrer verwahrlosten Erscheinung. So in etwa sieht das gängige Bild aus, das uns Medien und Gesellschaft im Allgemeinen vermitteln. Doch dieses Bild ist falsch. Die meisten alkoholkranken Menschen haben ihr Leben nach außen hin gut im Griff. Das Bild vom heruntergekommenen Säufer ist aber nicht nur falsch, sondern es ist auch Teil einer gefährlichen Agenda. Warum das so ist, erklärt Nathalie Stüben in ihrem Buch »Ohne Alkohol – Die beste Entscheidung meines Lebens«. Die Journalistin war früher selbst alkoholkrank. Seit sie nicht mehr trinkt, hat sie einen bekannten Podcast und einen beliebten YouTube-Kanal geschaffen, mit denen sie bereits vielen Menschen geholfen hat, ebenfalls vom Alkohol loszukommen. In unseren Links fassen wir ihre Geschichte zusammen und erklären dir die wichtigsten theoretischen Hintergründe zum Thema. Disclaimer: Alkoholsucht ist eine ernste Erkrankung. Falls du vermutest, dass du alkoholabhängig sein könntest, sprich bitte mit einem Arzt oder wende dich an eine offizielle Beratungsstelle.
Blink Nummer 1: Kein Kind von Traurigkeit.
Nathalie steht mit ihrem Papa in der Küche und sie bereiten die Champagnerflöten für ein Familienfest vor. Schau mal, wenn du die Flasche drehst und nicht den Korken, geht es viel leichter. Nathalie versucht es und öffnet die nächste Flasche mit einem eleganten Plopp und ganz ohne Schaumsauerei. Sie umarmt ihren Papa. Der riecht vertraut nach Holz und etwas Zitrone und hat immer die besten Ratschläge. Gemeinsam gehen sie mit den gefüllten Gläsern ins Wohnzimmer zu den anderen. Eine schöne Szene oder besorgniserregend? Für Nathalie war es damals einfach nur zauberhaft, solche Momente mit ihren Eltern zu verbringen. Nathalie Stüben hatte eine wunderschöne Kindheit. Sie fühlte sich geborgen, sie war selbstbewusst und glücklich. Sie hatte viele Freunde und Hobbys. Schon seit sie ganz klein war, liebte sie aber vor allem die häufigen Zusammenkünfte ihrer Familie. Onkel, Tanten und die Oma waren ausgelassen und scherzten mit Nathalie, während ihre Eltern ein besonderes Abendessen vorbereiteten. Ein guter Rotwein gehörte ganz selbstverständlich dazu. Und so lernt Nathalie, zum guten Leben und zum Erwachsensein gehört eindeutig ein Glas Wein in der Hand. Und Erwachsensein wollte sie unbedingt. Kein Wunder, dass sie als Jugendliche begeistert ist, wenn sie irgendwo etwas Alkoholisches trinken darf. Bei ihrem ersten kleinen Glas Wein ist sie ungefähr 13 Jahre alt. Ihre Eltern schenken es ihr ein. Sie gehen davon aus, dass sie es ja sowieso trinken würde. Und ein gepflegtes Glas Rotwein mit den Eltern ist ja wohl besser, als heimlich mit Freunden eine Flasche billigen Pflaumenschnaps hinter der Bushaltestelle zu trinken. Sobald sie kann, stürzt sich Nathalie mit ihren Freundinnen ins Partyleben. Teenager eben. Die schlagen nun einmal gerne etwas über die Stränge. Abends in der Disco ist sie am glücklichsten. Endlich Party, endlich tanzen, endlich trinken, so viel sie möchte. Ihr Leben ist ein aufregendes Abenteuer.
Der zentrale Punkt hier ist: Nathalie Stüben verbrachte eine glückliche Kindheit und Jugend, in der Alkohol einfach dazugehörte.
Immer häufiger schießt sie sich bei solchen Partys richtig ab. Am nächsten Tag telefoniert sie mit ihren Freundinnen und lacht sich über ihre Filmrisse schief. Wie lustig, wenn sie sich nicht mehr daran erinnern konnte, mit wem sie geknutscht hatte. Wie wunderbar es war, endlich erwachsen zu sein.
Blink Nummer 2. Außen hui, innen pfui.
Nathalie knallt mit ihrem Kopf auf den Fliesenboden. Der Kellner der Pizzeria, die anderen Gäste, ihre Mutter, alle sehen sich nach ihr um. Kein Zweifel, sie hat es wieder einmal übertrieben. Aber wer rechnet schon damit, dass man von Grappa so schnell betrunken wird? Abgesehen von solchen Ausfällen entspricht Natalie auch während ihres Studiums überhaupt nicht dem Bild einer verwahrlosten Alkoholikerin. Nach außen hin bekommt sie ihr Leben ganz wunderbar auf die Reihe. Sie hat viele Freunde, macht ein Auslandssemester und absolviert erfolgreich ihre Prüfungen an der Journalistenschule. Hinter der professionellen Fassade spielen sich allerdings Dramen ab. Der Alkohol bestimmt nicht nur immer häufiger ihre Gedanken, sondern vergiftet auch ihr Gefühlsleben. Permanent fühlt sie sich unglücklich und unausgeglichen. Verzweifelt sucht sie auf Tinder nach einem Partner. Sie redet sich ein, dass sie endlich zufrieden und glücklich sein würde, wenn sie erst einmal jemanden gefunden hätte. Was sie nicht sieht, es ist nicht die Einsamkeit, sondern der Alkohol, der sie unglücklich macht und gleichzeitig dafür sorgt, dass sie de facto schlichtweg beziehungsunfähig ist. Sie erfindet Strategien, um ihren Alkoholkonsum in einem vermeintlich gesunden Rahmen zu halten. Ab sofort trinke ich nur am Wochenende. Nur 2 Gläser Wein pro Abend. Nur mit Freunden, nicht mehr alleine. Das Problem an diesen Strategien ist, dass sie funktionieren. Zumindest eine Zeit lang. Doch immer wieder drängt sich die Sucht in den Vordergrund. Es klappt doch. Du bist gar nicht abhängig. Dann kannst du es ja heute Abend mal wieder richtig krachen lassen. Doch das kontrollierte Trinken, das so oft wie eine Lösung erscheint, ist ein Trugschluss, der die Krankheit nur verlängert. Auch in Natalies Fall.
Halten wir fest. Während ihres Studiums häuften sich Natalies Abstürze und sie investierte immer mehr Energie, um sich ihr Alkoholproblem schönzureden.
Und noch eine verbreitete Vorstellung machte es Natalie schwer, sich ihr Problem einzugestehen. War ein Leben ohne Alkohol nicht vollkommen langweilig, freudlos und eintönig? Sie stellte sich eine Zukunft ohne Alkohol als ständigen Verzicht vor, wie eine Art Buße für ihre Fehler. Dann doch lieber schnell an etwas anderes denken und dabei ein Glas Wein trinken.
Blink Nummer 3. Die Fassade bröckelt.
Als sie schließlich ihren ersten Job bekommt, spielen die Scham und das Verstecken eine immer größere Rolle in Natalies Leben. Regelmäßig stürzt sie im Suff und wacht am nächsten Tag voller blauer Flecken auf. Woher genau sie kommen, weiß sie nicht mehr. Sie versteckt die Verletzungen unter langen Ärmeln und Schals. So steht sie eine komplette Schicht im Studio mit einem gebrochenen Zeh durch. Komplett verkatert war sie zu spät aufgewacht, um vor der Arbeit noch zum Arzt zu gehen. Am Morgen nach jedem neuen Absturz schämt sie sich und gelobt Besserung. Doch je näher der Abend rückt, desto weiter treten diese Gedanken in den Hintergrund. Wenn sie nur ein Glas Wein trinken würde, das wusste sie, würde es ihr sofort besser gehen. Dann würde sie auch vergessen, dass sie immer häufiger Pickel bekam und ziemlich zugenommen hatte. Sie würde vergessen, dass sie sich schämte. Sie wäre wieder cool. Natalie beginnt, ihr Leben um den Alkohol herum zu organisieren. Sie besucht Veranstaltungen, die sie eigentlich gar nicht interessieren, nur weil es dort Alkohol gibt. Sie hängt mit Leuten ab, die sie nicht mag, weil sie trinken. Wenn sie mit Freunden in einem Club war, zieht sie danach alleine weiter in eine Kneipe, um sich dort den Rest zu geben. Auch ihre Persönlichkeit verändert sich. Die fröhliche und offene Natalie von früher wird missgünstig, neidisch, gleichzeitig überheblich und unsicher. Die permanente Vergiftung hinterlässt seelische Spuren. Auch ihre souveräne Fassade bröckelt mittlerweile. So erhält sie eine Nachricht von einer Freundin. Natalie hätte sie nachts um 4 angerufen und dann beschimpft, weil die Freundin nicht vorbeikommen wollte, um etwas zu trinken. Wenige Tage später stürzt sie erneut ab. An irgendeinem Morgen im Juli 2016 wacht Natalie neben einem nackten Mann auf, an dessen Namen sie sich nicht erinnern kann. Ihr Bauch schmerzt, als hätte jemand ein Messer hineingerammt. Und plötzlich weiß sie, diese Schmerzen kommen nicht nur vom Wein. Das ist auch ein Hilferuf ihrer Seele.
Kurz gesagt, der Alkohol hatte Natalies Leben im Griff und veränderte ihre Psyche. Doch irgendwann machte es Klick und sie gestand sich ein, dass sie ein ernsthaftes Problem hatte.
Natalie schlägt die Augen auf und beschließt, dass sie aufhören wird zu trinken. Ein für allemal. Doch das stellt sich, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, als gar nicht so einfach heraus.
Blink Nummer 4. Vollkommen unterschätzt. Die psychische Abhängigkeit.
Natalie ist ein Mensch, der gerne alles richtig macht. Deswegen beginnt sie gleich am ersten Tag nach ihrem Entschluss, nicht mehr zu trinken, mit Recherchen. Dabei findet sie so einiges heraus. Zum Beispiel, dass in so ziemlich allen Informationsbroschüren und Online-Tests das Bild vom schweren Alkoholiker vorherrscht, der unhygienisch ist und schon ernsthafte Probleme mit seinem Nervensystem hat. Aber dieses Bild hatte doch überhaupt nichts mit ihr zu tun. Als sie im Zuge ihrer Recherchen schließlich ein Interview mit dem Alkoholismusforscher Professor Michael Seuker führt, fällt es ihr wie Schuppen von den Augen. Der springende Punkt ist die Unterscheidung zwischen körperlicher und psychischer Abhängigkeit. Das vorherrschende Bild ist das eines Menschen, der bereits körperlich abhängig ist. Doch das ist nur das Endstadium einer Krankheit, die schon viel früher beginnt. Und ab wann genau ist man psychisch abhängig? Professor Seuker erklärte ihr, dass alkoholkranke Menschen zwei Erfahrungen machen. Einerseits das Craving, also das unbedingte Verlangen, etwas zu trinken. Und andererseits den Kontrollverlust. Wenn sie einmal angefangen haben zu trinken, können sie nicht mehr aufhören. Die psychische Abhängigkeit ist wesentlich verbreiteter als die körperliche. Und sie ist richtig fies. Denn sie gaukelt den Betroffenen vor, dass Alkohol nicht das Problem, sondern die Lösung sei. Genauso wie auch bei Natalie. Erst wenn sie etwas trank, fühlte sie sich entspannt und glücklich. Dabei war es der Alkohol, der die Stimmungstiefs überhaupt erst verursachte. Die Entspannung beim Trinken hat einen hohen Preis, nämlich Anspannung und Depressionen, wenn man nicht trinkt. Denn dabei gerät das biochemische Gleichgewicht im Gehirn durcheinander. Aber dass sie krank sind, wollen sich die meisten Betroffenen nicht eingestehen. Es trinken doch fast alle. Warum sollte ausgerechnet ich damit ein Problem haben? Ein Radler im Tennisclub, ein Bier in der Kneipe oder Omas Verdauungsschnaps, das ist doch vollkommen normal. Wenn alle anderen damit kein Problem haben, dann bin wohl ich selbst das Problem. Ich muss mich eben nur etwas am Riemen reißen.
In unserer Gesellschaft herrscht also das Bild des körperlich abhängigen Alkoholikers vor. Doch schon viel früher beginnt die psychische Abhängigkeit, die ebenso mit enormem Leidensdruck verbunden ist.
Viele psychisch Abhängige denken, das Problem wären sie selbst. Und in genau diese Kerbe der Schuldzuweisung schlägt leider auch das größte Hilfsangebot für Betroffene: die anonymen Alkoholiker.
Blink Nummer 5. Mein Name ist Natalie. Bin ich Alkoholikerin?
Wer in Deutschland ernsthaft mit dem Trinken aufhören möchte, steht irgendwann vor einer Entscheidung: entweder eine Therapie machen oder die anonymen Alkoholiker aufsuchen. Anders klappt es nicht, so die landläufige Meinung. Schon seit langem fürchtete sich Natalie vor den Worten, die sie bei ihrem ersten Meeting würde aussprechen müssen. Mein Name ist Natalie und ich bin Alkoholikerin. Trotzdem fasste sie sich ein Herz. Sie ist seit 2 Wochen nüchtern, als sie an ihrem ersten Treffen teilnimmt und den schmerzhaften Satz über die Lippen bringt. Daraufhin bricht sie in Tränen aus. Minutenlang schluchzt sie und stammelt nur Satzfetzen. Die übrigen Anwesenden blicken sie verständnisvoll an. Sie alle kennen das. Für dieses Gefühl der Verbundenheit ist Natalie noch heute dankbar. Trotzdem bleibt das ihr einziger Besuch bei den anonymen Alkoholikern. Es gibt einfach zu viele Dinge, die sie stören. Vor allem missfällt ihr die implizierte Schuldzuweisung, die dem Konzept der AA zugrunde liegt. Du hast ein Alkoholproblem? Dann bist du dein Leben lang krank. Du musst dein Leben lang verzichten. Du hast etwas falsch gemacht und ein nüchternes Leben ist deine Buße. Darin erkannte Natalie sich einfach nicht wieder. Sie wollte eben keine Alkoholikerin sein. Wenn ein Mensch aufhört, Drogen zu nehmen, bezeichnet man ihn doch auch nicht noch 10 Jahre später als Junkie, oder? Warum sollte man sich, nachdem man die Sucht überwunden hat, auch weiterhin über die Droge identifizieren? So sehen es auch einige andere bekannte Frauen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Unter anderem die Schriftstellerin Holly Whittaker. Sie sagt: "Hi, my name is Holly and I am not an alcoholic." Sie verfasste das Buch Quit Like a Woman. Darin argumentiert sie auch, dass die AA von 2 weißen christlichen Männern gegründet wurden und deswegen für Frauen und Angehörige von Minderheiten ungeeignet sein. Die AA versuchen zum Beispiel, das Ego ihrer Mitglieder zu verkleinern. Und das hätten Frauen ganz bestimmt nicht nötig. Mit dieser Sichtweise konnte Natalie sich schon eher anfreunden. Doch mittlerweile wusste sie, ihren Weg muss jede Betroffene selbst finden. Die Realität ist komplexer als die Prinzipien der AA oder die Kritik an ihnen.
Du siehst also, die anonymen Alkoholiker sind die bekannteste Organisation, die Betroffenen hilft. Ihre ideologischen Grundsätze sind allerdings umstritten.
Dennoch war Natalie auf einem guten Weg. Eines ihrer wichtigsten Erkenntnisse: Das Problem ist der Alkohol, nicht ich. Ich selbst bin vollkommen okay.
Blink Nummer 6. Alkohol ist überall, selbst im Gesundheitssystem.
Dank ihrer Recherchen erfährt Natalie immer mehr über die Gründe, die es so verzwickt machen, mit dem Trinken aufzuhören. Sie lernt zum Beispiel, dass über Jahrhunderte hinweg das übliche schwache Bier mit ungefähr 2% Alkohol einfach gesünder war als das keimverseuchte Wasser. Heute wird Alkohol in der gesamten Gesellschaft schön geredet. Schau dir nur die Fernsehwerbung bei Fußballübertragungen an oder denke an das coole Image, das Schriftsteller wie Ernest Hemingway oder Charles Bukowski umgibt. Oktoberfest? Unvorstellbar ohne eine Maß Helles. Natalie begreift immer mehr, dass kommerzielle Interessen eine wichtige Rolle bei der Verharmlosung von Alkohol spielen. Gerade in Deutschland werden mit Alkohol riesige Umsätze gemacht. Und die Hälfte davon kommt von den alkoholkranken Menschen. Natürlich hängen an diesen Umsätzen Arbeitsplätze, aber sind sie wirklich wichtiger als die Gesundheit? Auch die Politik ist involviert. Politiker halten fröhlich ein Bier oder ein Glas Sekt in die Kamera. Und der Freistaat Bayern zum Beispiel erzielt mit seinem staatlichen Hofbräuhaus mehrere Millionen Euro Gewinn pro Jahr. Wer sollte hier den Anstoß zu einem vorsichtigeren Umgang mit Alkohol geben? Nicht zuletzt ist auch unser kompetitives Wirtschaftssystem Teil des Problems. Wir haben heute ein neoliberales Verständnis davon, was ein funktionierender Mensch ist. Dass viele alkoholabhängige Menschen sich abkapseln, um nicht aufzufliegen, ist nebensächlich. Ihr Leid ebenso. Schließlich funktionieren und konsumieren sie. Was will man mehr? Ein weiteres Problem, das damit zusammenhängt, dass das Trinken von Alkohol überall in unserer Gesellschaft Normalität ist, ist folgendes. Viele Hilfsangebote, wie zum Beispiel Klinikaufenthalte, richten sich ausschließlich an Menschen, die nicht mehr funktionieren. An körperlich abhängige Alkoholkranke. Wer hingegen nur psychisch abhängig ist, hat keinen Anspruch auf einen Klinikplatz, sondern muss seine Krankenkasse mit mühevollem Aufwand davon überzeugen, dass er Hilfe braucht. Psychisch abhängige Alkoholikerinnen werden einfach nicht als hilfsbedürftig wahrgenommen. Dann trink doch einfach weniger, lautet oft der ebenso lapidare wie wirkungslose Ratschlag. Die Tatsache, dass viele Ärzte selbst ein Alkoholproblem haben, macht die ganze Sache noch vertrackter.
Was bedeutet das? Alkohol ist tief in unserer Gesellschaft verwurzelt. Hilfsangebote gibt es fast ausschließlich für körperlich abhängige Menschen, da die psychische Abhängigkeit häufig verharmlost wird.
Wie hat Natalie es schließlich geschafft, vom Alkohol loszukommen? Indem sie sich intensiv mit dem Thema, aber auch mit ihren Gefühlen auseinandersetzte. Sie nahm sich Zeit zu heilen.
Blink Nummer 7. Die Reise zum glücklichen Selbst.
Zu Beginn ihrer Abstinenz versteckt sich Natalie noch. Kurz nachdem sie mit dem Alkohol aufgehört hat, nimmt sie einen neuen Job in Rosenheim an. Aus Angst, zurückgewiesen oder rückfällig zu werden, verbringt sie die Abende in der fremden Stadt allein zu Hause. Ein Freund überredet sie schließlich, es doch nochmal mit Tinder zu probieren. Und siehe da, gleich ihr erstes Date ist ein Volltreffer. Stefan ist so entspannt und cool, dass sie ihm schon bald gesteht, dass sie erst seit ein paar Monaten keinen Alkohol mehr trinkt. Er entgegnet nur: Okay. Für ihn ist das überhaupt kein Problem. Durch seine Akzeptanz versteht Natalie, dass ihre Alkoholvergangenheit sie nicht definiert. Die beiden bauen sich zusammen ein Leben auf, in dem Alkohol einfach keine Rolle spielt. Sie heiraten, bekommen 2 Kinder. Heute weiß Natalie, hätte sie weiterhin getrunken wie zuvor, wäre das alles nicht möglich gewesen. Als sie noch trank, hätte sie es nie für möglich gehalten, dass sie sich einmal so frei und glücklich fühlen könnte. Währenddessen beschäftigt sie sich weiterhin mit dem Thema Alkoholismus und mit sich selbst. Welche Rolle spielten ihre Gefühle bei der Sucht? Wie halfen ihr positive Psychologie, Yoga, Achtsamkeitsforschung und Persönlichkeitsentwicklung auf ihrem Weg aus der Abhängigkeit? Natalie hatte schon länger die Idee, einen Podcast über ein alkoholfreies Leben zu machen. Allerdings war klar, dass das nur ging, wenn sie sich öffentlich outete. Denn schließlich lautete ihre Botschaft: Du musst dich nicht schämen. Trotzdem hatte sie Angst, dass sie dadurch in ihrem Job Probleme bekommen würde. Schließlich stand sie als Journalistin in der Öffentlichkeit. Doch schließlich wagt sie den Schritt. Sie startet ihren Podcast und die Resonanz ist überwältigend. Mittlerweile sind auch ein Blog, ein YouTube-Kanal und ein Programm zur Alkoholentwöhnung dazugekommen. Gelernt hat Natalie dabei vor allem eins: Alkoholsucht sieht bei jedem Menschen anders aus.
Kurz gefasst: Die ersten Schritte als trockener Alkoholiker sind schwer. Doch wenn die Krankheit erst einmal überwunden ist, wird das Leben freier und unbeschwerter als je zuvor.
Heute fühlt Natalie sich zum ersten Mal in ihrem Leben angekommen. Die nagenden, depressiven Gefühle und die Unruhe von früher sind verschwunden. Alkohol fehlt ihr überhaupt nicht. Sie ist sich sicher, mit dem Trinken aufzuhören war die beste Entscheidung ihres Lebens.
Das war unsere Zusammenfassung zu dem Buch Ohne Alkohol – Die beste Entscheidung meines Lebens von Natalie Stüben. An Natalies Geschichte sehen wir vor allem, dass es die typische Alkoholikerin nicht gibt. Natalie hatte eine schöne Kindheit, ihr fehlte es an nichts. Alkohol war für sie einfach eine kleine Belohnung am Ende eines harten Tages und ihre Art, Spaß zu haben und zu feiern. Trotzdem rutschte sie in die Sucht. Das macht aus ihr aber keinen schlechten Menschen. Ebenso wenig, wie sie selber schuld an ihrer Krankheit war. Vielmehr liegen die Ursachen in einer Mischung aus psychologischen und gesellschaftlichen Faktoren, die alle in die gleiche Richtung weisen. Zum nächsten Drink. Ein Glück, dass Natalie es geschafft hat, davon wegzukommen. Und jetzt? Was heißt das nun für dich und deinen eigenen Umgang mit Alkohol? Das kannst nur du selbst entscheiden. Aber wenn wir dir zum Abschluss einen Rat geben dürfen, trau dich, es dir einzugestehen, falls du ein Problem hast. Und wenn jemand anderes anspricht, dass er Probleme mit Alkohol hat, nimm es ernst und wiegle es nicht ab. Psychische Abhängigkeit von Alkohol wird in unserer Gesellschaft systematisch unterschätzt und verdrängt. Gemeinsam können wir das ändern. Wir hoffen, dass diese Blinks zu einem besseren Verständnis des Themas beitragen konnten. Hör bald mal wieder rein.